Heute habe ich den Andreas Wendt bei mir. Ich freue mich ganz arg, dass du da bist. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Erzähl mal jetzt für die Leute da draußen, die dich tatsächlich noch nicht kennen sollten. Wer bist du und woher kennt man dich vor allem?
Swingerclub Recklinghausen, Codename Nina.
Ach, daher.
Das ist dieses, ich finde, es gibt ja keine schlimmere Frage als dieses, woher kennt man dich? Und dann kommt im Reality-Business immer dieses, man kennt mich aus.
Dschungelcamp, are you the one?
Love Island, are you the one? Ex on the Beach, der dritte Ex on the Beach und so weiter. Ich sag immer, man kennt mich oder man kennt mich nicht. Wenn man mich nicht kennt, kann man mich kennenlernen. Das finde ich immer dann ganz sympathisch. Ich habe tatsächlich angefangen im Fernsehen 2007.
Das ist schon eine ganze Weile her, ne?
Ging los mit dem Salonretter auf ProSieben. Das war meine Sendung, wo Friseurläden in wirtschaftlicher Schieflage von mir wieder auf Kurs gebracht wurden. Die läuft bis heute, mittlerweile bei RTL. Ich finde es ja auch cool, wenn einfach so Sachen, die du in der Zeit gemacht hast, wo eben Social Media nicht war. Ich meine, wir reden über eine Zeit, da gab es MySpace, da gab es StudiVZ, glaube ich, gerade im Anfang.
Facebook, glaube ich, oder?
Facebook kam 2008 oder 2009. Also es war wirklich the very beginning, wo noch kein Mensch über irgendwelche Rabattcodes nachgedacht hat. Ist ja auch okay, kann ja jeder machen, wie er will, aber damals war es halt ganz anders. Du hast halt angefangen im Fernsehen, du musstest die Menschen beim Fernsehen von dir überzeugen für ein Format. Heute kannst du deinen Content einfach ganz bequem in jeder Plattform selber hochladen. Also nochmal darauf zurück, auf deine ursprüngliche Frage. Ich habe angefangen als Salonretter bei ProSieben, dann kamen die Beauty-Retter auf ProSieben TAF, dann war ich da ganz lange und dann kam jetzt halt ja 2024 die Sendung mit meinem wertgeschätzten Kollegen Harald Glöckler, My Style Rocks, auf Sport1 und Show1, ja.
Darauf gehen wir natürlich später noch genauer ein. Aber du hast angefangen mit einer Friseurausbildung, oder?
Ich habe angefangen mit eigenen Salons und habe dann in den eigenen Salons die Ausbildung gemacht.
Du hattest schon mehrere Salons.
6, um genau zu sein. Und das war die Anfangszeit war ganz klassisch in einem normalen, klingt jetzt irgendwie abgehoben, aber ein normaler Handwerksberuf. Ich finde, das ist auch so eine wahnsinnig wichtige Basis, dass wenn man in die Medien geht, wenn man in Social Media geht, wenn man irgendwas macht, was im Grunde genommen extrem austauschbar ist, weil du bist ja abhängig von anderen, die dann sagen, so, jetzt darf man keine Werbung mehr schalten, zack, ist dein Business quasi erledigt.
Ja.
Oder man will dich nicht mehr sehen, dann sagt man und tschüss, das war's. Deswegen finde ich es wichtig, dass man eine Basis hat, zu der man immer zurückkehren kann. Und das war für mich im Friseurbusiness eben der Fall, dass ich selber da gestartet habe mit eigenen Geschäften, dass ich in den Läden dann mich auch von meiner Crew habe flott machen lassen, um dann da eben auch nach oben zu kommen. Und dann, da hat quasi alles drauf aufgebaut. Das heißt, es ging vom Friseur ins Fernsehen und jetzt eben geht's in der Medienrichtung eben immer weiter und das Friseurbusiness an sich gar nicht mehr.
Wie bist du denn ins Fernsehen gekommen? Warst du einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder?
Das ist auch so eine Geschichte, die man eigentlich so aus den frühen 2000er Jahren kennt. Da kommt jemand zu dir und spricht dich auf etwas an. Das heißt, diese klassische, du wirst entdeckt für etwas. Kennt man bei Mädels und Jungs in der Stadt, die werden angesprochen von irgendeinem Scout. Mein Gott, du siehst toll aus. Wir brauchen jetzt ein Model, möglichst skurrile Erscheinung oder so. Und zack, wirst du eingekauft für irgendeine Kampagne oder irgendeine Geschichte. Bei mir war es so, ich war ganz normal im Salon, hatte halt im Laufe der Zeit eben immer wieder auch Kunden, die in der Öffentlichkeit waren oder eben auch die im Medienbusiness gearbeitet haben. Klar, Köln, absolute Medienstadt. Irgendwann kam eine Frau, die bei mir einen Termin hatte. Wir kamen ins Gespräch. Sie hat meine Schlagfertigkeit festgestellt, hat gesagt, okay, du bist irgendwie ein interessanter Typ. Wir haben da so eine Idee.
Denkst du dann im ersten Moment, ja, komm, hör auf, mich zu verarschen?
Ich habe im ersten Moment gedacht, und was soll ich dann da machen? Wie wäre es denn? Und dann ging das los mit deine Chance, 3 Bewerber, ein Job. Das war so quasi der Anfang, war wie so eine Art Castingshow für Ausbildungsplätze. Es bewerben sich 3 Leute, du guckst die an, schickst die hier durch so verschiedene Übungen und wir schauen dann mal, ob da jemand einen Ausbildungsplatz von bekommt und wer da am besten performt. Mir nichts bei gedacht, hab gedacht, na gut, komm, machen wir mal, 5 Tage Dreh. Das ging relativ zeitnah, ich glaube eine Woche später los und es hat viel Spaß gemacht und ist quotenmäßig super gelaufen, sodass das noch 2 Mal dann mit Praktikumsplätzen gemacht wurde. Und dann kam halt wirklich aufgrund dessen das Angebot für den Salonretter. Kein Mensch hätte gedacht, dass das performt, weil es war ursprünglich mal geplant als so 10-Minuten-Dinger, damals noch bei Sam am Mittag, im Mittagsmagazin auf ProSieben. Sollte so ein Mini-Magazin-Ding sein und dann haben sie aber gesehen, wie gut die Produktion war und haben gesagt, nee, wir machen dann 46-minütiges Stück draus. Und dann lief das so gut, dass es dann auf einen eigenen Sendeplatz gehoben wurde. Dann lief es vor TAF. Und es lief ja auch tatsächlich quotenmäßig sehr, sehr gut. Und es waren insgesamt bis ich zu RTL gegangen bin damit, zu Punkt 12, 2014 haben wir weit über 80 Salons gemacht. Und habe zu, was ganz geil war, eigentlich in der Corona-Zeit auch Salons begleitet. Mega spannend durch diese ganzen Schließungsklamotten. Voll. Das ist ja richtig krass.
Ich wollte gerade sagen, da haben ja einige um ihre Existenz gezittert.
Das war so krass. Mhm. Mit Hilfen und Unterstützung und die ganzen Hygienemaßnahmen. Das war auch von der Produktionsseite unfassbar krass. Mhm. Und habe zuletzt auch wieder 2025 einen Salon gemacht. Und mach das so ein-, zweimal im Jahr noch, weil es anders auch nicht geht. Es ist halt aufwendig, ne? Du musst halt den Salon betreuen. Es ist ja nicht, dass du hingehst und sagst, wir filmen jetzt mal hier lustig, wie der Mann mit den Mädels durch die Stadt läuft und irgendwie Hallo zu den Leuten sagt, sondern das ist der Unterschied zu anderen Sendungen. Für mich war immer unheimlich wichtig, wenn ich einen Betrieb packe und sage, wir machen das jetzt zusammen, dann ist es für mich nicht nur ein Unterhaltungsformat, wo man sich dran ergötzen kann, dass es einem Salon schlecht geht, weil das wäre mir zu flach. Aber du kannst der beste Star an Kamm und Schere sein. Mhm. Wenn du am Ende nicht weißt, wie du die Leistung verkaufst, weil du deinen eigenen Wert vielleicht gar nicht so schätzen kannst in der Wertschätzung, wie es nötig wäre, dann verdienst du damit kein Geld. Und dann beißt sich die Katze in den Schwanz, weil wenn du kein Geld verdienst, dann arbeitest du for free und das geht nicht auf Dauer gut. Deswegen. Und dann ist der Ofen out. Das war mein allererster Fall, war ein Salon in Münster 2007. Die hatten gestartet, es lief ganz okay, die haben nicht gut kalkuliert, dann standen sie da mit 30.000 Schulden nach 2 Jahren. Ich bin da hingekommen und was mich wahnsinnig stolz gemacht hat, ist, dass ich letztes Jahr eingeladen war, ganz random kam auf einmal eine Einladung, 18 Jahre nach meinem ersten Einsatz, zum 20. Jubiläum und das war der allererste Salon und ich bin tatsächlich von Luxemburg nach Münster gefahren, um die zu besuchen und habe mich so wahnsinnig gefreut, dass 18 Jahre, nachdem ich denen geholfen habe mit ProSieben.
Dass sie es immer noch schaffen.
Und 20. Jubiläum feiern, voll, das war großartig. Schön. Ja.
Da haben sie sich wahrscheinlich auch gefreut, dich wiederzusehen.
Ja, das war für uns alle so eine emotionale Reise, weil das war die allererste Sendung. Es war für mich sozusagen der Grundstein überhaupt in der gesamten Laufbahn. Und dann zu sehen, dass die es geschafft haben, dass das Team gewachsen ist, dass der Salon immer noch, trotz all der Krisen, die es gab in den letzten 20 Jahren, immer noch da steht und jetzt wirklich auf einem stabilen Fundament steht, das war für mich eigentlich so der größte Schulterschlag, den es geben kann. Und es hat mich auch stolz gemacht, ja.
Auch unabhängig dann von der ganzen Fernsehproduktion.
Definitiv.
Das ist ja dann einfach für dich, wo du sagst, ja krass, geil, schön, dass ihr es geschafft habt.
Ja, und dass sie mich eingeladen haben, zeigt ja auch, dass man im Endeffekt gut auseinandergegangen ist, weil du lädst ja keinen ein, den du nicht magst.
Ich weiß nicht, wie lange bist du dann in so einem Salon unterwegs, sag ich jetzt mal?
Du bist eine Woche da, du hast mit den Leuten zu tun, du siehst sie ja wirklich den ganzen Tag.
Ja. Und du siehst sie natürlich auch in ganz verschiedenen emotionalen Lagen.
Total.
Eigentlich macht derjenige sich ja vor dir nackt.
Das sagen auch die Damen und Herren, mit denen ich da zu tun hatte immer. Es ist wirklich eine einwöchige emotional Rollercoaster. Es ist richtig krass. Mhm. Du gibst alles von dir preis, nicht unbedingt öffentlich, aber gegenüber mir, weil ich halt alles sehen muss. Ich kann ja nichts beurteilen, wenn ich die Fakten nicht kenne. Ja. Das wird nicht alles gezeigt, aber geht ja nicht, wenn er dann nur hunderte Stunden Sendung. Aber ich habe es gesehen und es ist für viele halt auch wahnsinnig. Es gab mal eine Kandidatin zum Beispiel, die war komplett in dieses Messi-Syndrom verfallen. Und als sie mich nach Hause geholt hat für das Finanzgespräch, wo wir über ihre Buchhaltung reden wollten, da hat sie mir die Tür nicht aufgemacht. Und ich habe mir gedacht, warum will sie jetzt vor der Tür mit mir sprechen? Das war ihr so unangenehm. Und dann hat sie gesagt, ich möchte nicht, dass das ins Fernsehen kommt. Mhm. Sie können in die Wohnung reinkommen, aber nicht mit der Kamera. Und habe ich gesagt, okay, dann komme ich ohne Kamera rein. Mhm. Und dann bin ich reingegangen, wollte mich mit ihr über die Zahlen unterhalten. Ich hätte in dieser Wohnung nicht bleiben können, weil es war wirklich unvorstellbar krass. Mhm. Und das berührt mich natürlich auch, weil du denkst dann so, okay, krass, wenn jetzt jemand schon so in sich, in diese Panik, in diese Not so verfällt, dass das ganze Leben außer Kontrolle gerät.
Ja, du schränkst dich ja auch ein in jeglicher Hinsicht.
Ja, das waren so Momente, das waren für mich auch Grenzerfahrungen, wo ich sage, okay, da brauchen wir jetzt auch noch professionelle Hilfe für die Psyche der Person, um zu sagen, wir müssen, wenn wir jetzt was anpacken, nicht nur die Optik verändern oder nicht nur die Probleme am Salon ändern, sondern wir müssen dir jemanden an die Hand geben, der dir auch hilft, dich selber wieder auf Spur zu bringen.
Weil ich glaube, gerade bei solchen Menschen, die sind ja wie in einem Hamsterrad. Also die würden alleine da überhaupt gar nicht mehr rauskommen.
Das ist ein Strudel. Wenn sich das einmal dreht, das ist wie wenn du in den Fluss gehst, in die Strömung und du bist drin, dann ist es vorbei.
Ja. Und entweder du überlebst oder du gehst halt drauf.
Genau.
Ja. Man merkt ja auch schon an, dass du ein, zwei Friseursalons auf jeden Fall noch auf dem Schirm hast. Hast du so einen, wo du sagst, ja krass, da hat mich die Geschichte von vorne bis hinten so berührt, dass der mir nie aus dem Gedächtnis verschwinden würde.
Ja, es gibt tatsächlich, ist der allererste Salon, wo ich gesagt habe, okay, krass, da will ich auf jeden Fall anpacken und will das nach vorne bringen, weil die beiden Mädels waren Anfang 20, das war halt alles noch ganz jung, ne? Die haben gestartet, dann war auf einmal so eine hohe Schuldenlast da und die gibt's heute noch. Das ist natürlich cool, aber es gab auch eine Geschichte tatsächlich in Werne. Mhm. Das war ein homosexuelles Paar, zwei Frauen. Die haben nicht zusammen einen Salon gehabt, sondern eine hat einen Salon gehabt, die andere hat in einem städtischen Betrieb gearbeitet. Und das war während Corona. Und die hatten dann quasi sich zusammengetan und gesagt, okay, die eine zieht von Köln nach Werne. Und die eine hatte auch eine Tochter aus einer vorigen heterosexuellen Beziehung. Also war eine ganz große, bunte, gemischte Situation. Und die beiden waren zusammenlebend in einem Eigentumshaus. Mhm. Und jetzt war es so, dass der Salon quasi vor der Pleite stand. Und wäre der Salon pleite gegangen, dann wäre auch das Haus mit weg gewesen.
Ich wollte gerade sagen, da hängt ja dann auch noch einiges mit dran.
Das heißt, die ganze Familie in dem Fall wäre davon betroffen gewesen. Sie hätten nicht nur den Salon verloren, sie hätten wahrscheinlich das Dach über dem Kopf verloren. Und das ist natürlich krass. Und das ist so eine extreme emotionale Situation. Und dann hat halt die eine Partnerin der anderen aus Scham nichts erzählt.
Oh no.
Oh ja. Und sie dachte, es wären so ungefähr 10.000 Euro Schulden.
Oh nein, und die wusste nicht, was da noch für ein Haufen hinterliegt.
Und dann saßen wir mitten im Lockdown in einem Café, was nur für den Dreh gemietet war. Mhm. Die Situation werde ich nie vergessen, als ich nichts ahnend den Ordner aufschlage, mit dem Taschenrechner rechne, die Gesamtsumme ausspreche und es neben mir schluchzt. Und dann war fertig. Das war ein Komplettzusammenbruch. Weil ich wusste ja nicht, dass die da nicht drüber gesprochen haben. Ich habe gedacht, okay, wir sind jetzt hier in dieser miserablen Situation.
Und jeder weiß die Notsituation.
Jeder weiß Bescheid. Und wir rechnen jetzt gemeinsam mal durch, wo hat der Frosch die Locken? Und dann am Ende denkst du so, okay, das ist jetzt aber wild. Mhm. Und dann musst du dir überlegen, wie kriege ich das jetzt wieder gelöst? Wie kriege ich die jetzt irgendwie, dass da nicht noch ein Ehedrama entsteht?
Mhm, klar.
Es hat geklappt, wir haben es am Ende dann gemacht, ich habe den Salon durch die Insolvenz begleitet, wir haben das ganz professionell gelöst, das Haus ist erhalten geblieben, alles super, auch wenn die Ehe der beiden jetzt nicht mehr besteht und sie sich getrennt haben nach vielen Jahren. Auch da bin ich immer noch im Kontakt tatsächlich, das ist ja jetzt auch schon 8 Jahre her, oder 7 Jahre her, aber es ist halt cool, wenn man sowas beobachtet und sieht, okay, auch wenn es dann nachher den Salon vielleicht nicht mehr gibt, sie sind trotzdem alle noch mit einem blauen Auge und nicht mit einem Totalschaden aus der Nummer rausgekommen.
Andreas, erklär uns jetzt mal ein bisschen. Wenn man natürlich deinen Wikipedia-Eintrag so durchgeht, dann steht da, du bist geboren in Düsseldorf und bist auch aufgewachsen, lebst jetzt aber in Luxemburg und hast aber ein Haus auf Sizilien. Erzähl uns mal, wie ist denn da die Konstellation? Was hat dich von Düsseldorf nach Luxemburg getrieben und was macht das Haus in Sizilien?
Ich finde es ja so crazy, was in diesem Wikipedia alles drinsteht. Ich habe es nämlich gar nicht, ich wusste das nicht. Ich habe gedacht, es gibt von mir gar nichts. Und das ist mir vor ein paar Wochen erst aufgefallen. Ich denke, wer hat denn das gemacht? Was ist denn das? Wie kann man denn da Sachen ändern, die komisch sind?
Aber jede bekannte Persönlichkeit hat ja einen Wikipedia-Eintrag.
Brauche ich ja eigentlich nicht. Also ich bin tatsächlich aus Deutschland, ganz normal, da geboren. Und bin 2012, da lief ja der Salonretter in Deutschland, bin ich nach Luxemburg gekommen, weil viele junge Leute wissen das vielleicht nicht, aber man kann es ja nochmal sagen, RTL kommt ja aus Luxemburg. Ne? RTL steht ja für Radio, Television, Luxemburg. RTL. Guck mal da, Lisa wusste das auch nicht, da haben wir ihr doch mal direkt noch mal was beigebracht.
Ach so. So ist das wirklich, das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja. Luxemburg ist die Geburtsstätte von RTL und wirklich fast alle großen Radio, ganz großen Radioleute und auch Fernsehleute haben, von Thomas Gottschalk bis sonst was, haben in Luxemburg angefangen. Die ersten Sendungen damals von RTL kamen auch aus Luxemburg, weil die hatten ja noch gar keine deutsche Dependance. Das kam ja erst viel später. Die haben also quasi der luxemburgische RTL, der im Land auch der Platzhirsch quasi im Fernsehen ist, mir angeboten, die Sendung Salonretter in Luxemburg zu machen. Mit luxemburgischen Salons. Und das habe ich gemacht und dann war ich quasi mit der Sendung Neue Wand mam Wend, bedeutet neuer Wind.
Stand auch auf Wikipedia, ich konnte es nicht aussprechen.
Und dann ging das los, da kam dann der Wind oder der Wend, also ich sozusagen in die Läden und habe das quasi in Luxemburg gemacht. Das Format, wie es in Deutschland war, nur eben für den luxemburgischen Markt. Und dann war ich einmal da und bin gekommen, um zu bleiben. Und dann bin ich eben nicht mehr weggegangen. Mir war es wichtig zu sagen, wenn ich bleiben will, dann will ich das auch richtig machen. So, also habe ich die ganzen Kurse, die man für die Einbürgerung braucht. Da muss man Kurse absolvieren, wo man dann lernt Sachen über das Land, was man darf und was man nicht darf. Dass man wählen muss, Wenn man nicht wählt, kriegt man eine Strafe. Und das sind so Sachen, ne? Das lernst du halt dann, weil du musst ja dich dann auch mit diesem neuen Leben da identifizieren und so weiter und so fort. Du lernst schon, wenn du da lebst, relativ schnell, dass es sehr teuer ist. Das fällt dir direkt schon in der ersten Woche auf. Und dann war die Einbürgerung so mein Thema. Das hat lange gedauert, weil ich das irgendwie immer weiter geschoben habe und gesagt habe, oh, die Kurse und oh nee, und Lernen und Prüfung. Ich hasse Prüfungen.
Ja, vor allem irgendwann ist man ja auch raus aus dem ganzen Lernen und sich nochmal wirklich explizit was durchlesen, voll, im Kopf behalten. Also ich finde es mittlerweile wirklich schwer, mich konzentriert,
ja,
davor zu setzen, zu sagen, okay, jetzt lerne ich's.
Wirklich für mich das Schlimmste. Ich meine, auf der Bühne, im Fernsehen, das ist alles kein Ding.
Ja.
Aber wenn ich, das ist mein persönlicher Albtraum, ich werde das nie vergessen bei der Führerscheinprüfung, wenn du mich hinsetzt und ich habe eine Prüfungssituation, dann macht das hier oben Feuerwerk, dann ist in der Birne ist schwarz, da passiert nichts mehr. Dann sitzt du da und machst deine Prüfung und denkst dir so, scheiße, du bist einfach dumm wie Strom. Obwohl es ja nicht so ist, aber dir fällt nichts mehr ein. Das habe ich bei meiner Fahrprüfung gehabt, das war alles weg. Ich bin durchgefallen, ich glaube zweimal durch die Theorie, Praxis, super. Aber Theorie, zweimal durchgefallen. Ich habe nachher, ich wusste nicht, dass es das gibt, es hat extra gekostet beim TÜV, eine Prüfung mit Hilfe mit jemandem, der mir geholfen hat bei den Aufgaben. Also nicht geholfen, sondern der hat mir die Aufgaben vorgelesen, als wäre ich irgendwie bekloppt. Und dann haben wir die bearbeitet. War auf jeden Fall die einzige Chance, weil ich gesagt habe, wenn ich das nochmal mache und ich falle durch, das ist krass. Mir ist es unangenehm, aber ich erzähle es, weil ich glaube, einfach da draußen sind viele, die auch so Schwierigkeiten haben. Ich sage immer, da muss man einfach zustehen und sagen, Prüfungssituationen sind für mich der Endgegner.
Voll, ich kann das auch voll verstehen. Und es ist ja auch so, umso öfter du durchfällst, umso mehr Druck hast du ja immer bei der nächsten Prüfung.
Ja, es war Horror.
Also der steigert sich ja und der geht ja nicht runter, weil du denkst, okay, fuck, jetzt habe ich schon zum dritten Mal nicht bestanden. Irgendwann muss doch klappen und man setzt sich ja dann noch viel mehr unter Druck.
Ich weiß noch ganz genau, dass als ich meinen Führerschein gemacht habe, ich habe damals zu meiner Mutter gesagt, ich habe gesagt, jetzt bin ich das zweite Mal durchgefallen und ich glaube, ich lasse das. Ich war wirklich so an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich glaube, das ist irgendwie, ich kann das nicht. So, und dann habe ich das auch ganz offen in der Fahrschule angesprochen, habe gesagt, es klappt nicht. Ich werde es nicht hinkriegen. Ich lerne, ich sitze da, es ist alles weg. Ist die Prüfung vorbei und du fragst mich auf dem Flur, konnte ich dir alle Fragen beantworten. In dem Raum war es fertig. Ich denke einfach, dass wenn du so Sachen hast und dann nicht weiterkommst, dann musst du einfach Hilfe nehmen. Ich habe aber deine Ursprungsfrage total überspielt, so wie in der Politik. Du hast mich gefragt, Luxemburg, genau,
ja, genau,
Einbürgerung.
Mit dem Lernen, Einbürgerungstest.
Und da
genau,
war es auch so, dann war dann eben diese Einbürgerung, diese ganzen Kurse musstest du absolvieren für die Einbürgerung. Und dann hatte ich diese Staatsbürgerschaft auch in der Tüte und das Haus auf Sizilien, da hast du nachgefragt. Sizilien kam, weil ich im Urlaub war, dieses kleine Haus mir gut gefallen hat und der Mann, dem es gehörte, es loswerden wollte und ich gesagt habe, here I am, gib mir dieses Haus.
Also es ist quasi jetzt eher das Ferienhaus.
Ja, ich bin oft da, zu wenig, aber es ist so ein, für mich ist es so eine kleine Oase, um mich zurückzuziehen. Es macht viel Spaß da, das Essen ist halt natürlich toll.
Ich würde sagen, so damit hast du überhaupt nichts verkehrt gemacht. Wenn ich könnte, würde ich mir auch ein Haus in Italien kaufen, weil ich sag auch immer, Wetter passt, Leute passt, Sprache super, Essen toll.
Essen, Sensation. Und es ist tatsächlich noch total underrated. Also Sizilien, wenn du wirklich in Urlaub gehen willst, es gibt ja so tolle Gegenden. Du kannst einfach einmal ganz rundherum fahren, da ist alles cool.
Ich war tatsächlich auch, also ich war schon echt Mailand, Rom, Sardinien, alles drumherum gefahren, aber Sizilien tatsächlich noch nicht.
Mega.
Ja, dann schreib es mir mal auf die Liste.
Du musst ja unbedingt, dann musst du dir unbedingt, wichtig ist natürlich bei Sizilien, je nachdem welchen Teil du sehen willst, fliegst du entweder nach Catania oder fliegst nach Palermo. Palermo ist natürlich super, ne? Calimero, das kleine Küken, kommt ja auch von da. Ich sage mal so, es gibt komplett unterschiedliche Bereiche. Und sensationell sind natürlich auch die kleinen Inseln, die du noch um Sizilien rum hast. Favignana, Marittimo, Levanzo zum Beispiel, sensationell. Da würde ich am liebsten, so eine Insel hätte ich gerne für mich alleine, weil da geht dir keiner auf den Sack.
Ich wollte gerade sagen, du hast gerade einen Geheimtipp verraten.
Oh, das ist, ich war mit meinem Partner auf diesen Inseln, wir sind da hingefahren, ist von Trapani aus, der Hafen, es ist 25 Minuten oder so, sensationell.
Ja?
Tagesausflug. Nie die Touristentipps machen, weil die sind immer kacke.
Ja, voll.
Aber es gibt zum Beispiel auch, gehst du nach Catania und dann nach Taormina, wo ja auch der G7-Gipfel schon mal war, und fährst noch ein Stück weiter hoch, dann kommst du nach Castelmola, da wirst du dich kaputt lachen. Da trinkst du deinen Kaffee aus dem Penis.
Nein.
Hm? Die haben so Pimmeltassen und so, Pimmelflaschenöffner. Da ist
cool.
alles Pimmel. Wir waren da und
also
ich habe mich...
Pimmelparadies.
Da müssten alle von Love Island hin, die würden dort glücklich werden bis zum letzten Tag.
Also wie ihr merkt, Andreas hat ein paar Geheimtipps für Sizilien. Jetzt kommen wir aber vom Urlaub machen, wieder zurück zu deiner Fernsehkarriere. Mhm. Du hast es vorhin schon erwähnt, du bist Juror gewesen bei My Style Rocks.
Ja.
Erzähl mal, was macht ihr da und was bewertest du da genau?
My Style Rocks ist so eine klassische Competition Show. Es sind junge Ladies, die, oder nein, jung muss man nicht unbedingt, kann man nicht sagen. Wir hatten auch schon ein älteres Modell dabei. Also, sag mal so, ist eine Show für Ladies aller Altersklassen. So, die treten gegeneinander an. Mal gibt's ein Motto, mal gibt's keins. Und dann ist es so, dass wenn man kein Motto vorgegeben bekommt von der Jury oder der Moderation, dass man sich selber ein Thema überlegt. So beispielsweise heute Pink Jogging Outfit. Mhm. So, dann machst du dir deinen pinken Style, guckst, dass das alles passt, dass es matcht und überlegst dir eine Geschichte. So, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Bauch, Beine, Po ist heute angesagt und ich gehe jetzt ins Gym. Und dann präsentierst du deine Story und präsentierst eben dein Outfit in der Gesamtheit mit den Schuhen, mit Tasche, Accessoires etc. pp. Und wirst von deinen Konkurrentinnen, die quasi auf der Kandidatinnenseite sitzen, bewertet. Und danach, mit dem Durchschnitt dieser gesamten Punkte, kommst du zu uns, zur Jury, wo du dann unter anderem auf mich und auch auf Harald Glöckler eben triffst, die dann ihre Meinung dazu sagen, nicht zu der Person, sondern ausschließlich zu der Geschichte und zu dem Outfit. Also es sagt jetzt keiner, du siehst aber scheiße aus, sondern dein Outfit ist scheiße, nicht du als Person. Also es geht ja nur um den Look, nicht um den Menschen selbst. Und dann bewerten wir das, ja. Und dann kann das schon mal sehr hitzig werden.
Weil es sehr ehrlich ist.
Weil es sehr ehrlich und ungefiltert natürlich ist. Und das ist das Coole halt an dieser Sendung eigentlich auch, dass du kannst eigentlich sagen, was du denkst. Auch wenn das heute ja schwierig ist, weil dann jeder Zweite direkt sagt, Mobbing. Oft, weil die Leute nicht wissen, was die Wörter eigentlich bedeuten und eigentlich jedem, der wirklich unter Mobbing leidet, damit ins Gesicht schlagen, weil sie das komplett verharmlosen. Und dann gibt's am Ende eine Tagessiegerin. Und am Ende der Woche gibt's eine Wochensiegerin. Und dann wird von den drei am schlechtesten bewerteten Ladies eine eliminiert. Und so geht das eben immer weiter, bis dann am Ende der Staffel eine der Ladies 20.000 Euro gewinnt.
So viel kann man da gewinnen? Mhm. Also lohnt sich ja das Ganze.
Lohnt sich, aber ist auch anstrengend. Ne? Oh, also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie für ein bisschen Schrauben am Pool bezahlt wirst, wie bei den anderen Shows.
Das nicht. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich da hinstellen würde und mich auch vor euch so präsentieren, weil ich glaube, danach hätte ich einfach gar kein Selbstbewusstsein mehr. Aber ich kann mir dann auch wiederum vorstellen, dass du wahrscheinlich sogar noch mit einem größeren Selbstbewusstsein da rausgehst.
Das, was du sagst, ist genau das, was oft als Feedback kommt. Weil du, ich meine, ich habe große Hochachtung, sag ich wirklich ernst, vor jeder, die sich dahinstellt, weil wir hatten das Thema, wenn du Prüfungen zum Beispiel nicht magst, und es ist ja wie so eine Prüfung, du kommst, du musst was präsentieren, du musst dich verkaufen. Und wenn du zum Beispiel, es gibt's ja auch oft, dass du dann dich was anziehst und an dem Tag fühlst du es nicht. Ich meine, ich habe das auch ganz oft, wo ich mir dann so Sachen rauslege, abends Sachen rauslege, die morgens anziehe und denk so, hatte ich irgendwie geiler in Erinnerung. Also hat knallt nicht. Ist eine Eins, ist eine solide Eins. Und dann, weißt du, dann packst du wieder weg. Aber wenn du dir für so eine Show ein Outfit rauslegst und du bist voll davon überzeugt und dann hast du eine Geschichte und dann merkst du auf der Bühne zum Beispiel beim Erzählen schon, scheiße, die Geschichte verfängt nicht, das kommt nicht so gut an bei den Ladies. Und dann denkst du, okay, jetzt waren meine Konkurrentinnen schon nicht so besonders nice. Was passiert auf der Juryseite? Das kann ja nicht besser werden. Dann hast du, da ist der Stift schon am Malen in der Hose so ungefähr. Also das ist blöd gesagt, aber du hast ja schon die Hose voll, weil du denkst dir, jetzt kommt der komplette Abriss. Und deswegen sage ich großen Respekt vor allen, die das machen, weil da brauchst du wirklich Eier, da brauchst du Rückgrat, um zu sagen, ich hole mir da jetzt eine Bewertung. Aber überhaupt sich bewerten zu lassen, brauchst du Rückgrat, weil das ist ja schon, da kann ja alles passieren, von Jubel bis kompletter Absturz. Und deswegen finde ich, viele sagen nachher, war richtig geil, weil ich habe viel Dinge gelernt, die ich nicht wusste. Es hat mich in meiner Personality gestärkt, aber es ist auch, sage ich, definitiv nichts für schwache Nerven. Also stell dir mal vor, du kommst zu mir und sagst, wie findest du mein Outfit? Und ich bewerte dich und du weißt, es gucken Leute zu, es kommt auf YouTube, es sitzen Leute da, fragst mich, wie findest du mein Outfit? Und ich sag dir, naja, ich will ehrlich sein, du siehst aus, als hättest du beim Temu-Lagerbrand als Einzige überlebt. Weißt du, das so. Ne? Jetzt ist das hier in der Situation lustig, weil wir nicht in dieser Bewertungssituation sind. Aber wenn dir das da passiert.
Deswegen sage ich glaube, ich hätte gar nicht die Nerven dazu, weil ich würde das dann auch, so wie du vorhin gesagt hast, ihr bewertet ja nicht die Person in den Klamotten, sondern nur das Outfit. Aber ich wäre, glaube ich, so ein Mensch, ich würde mir das dann zu Herzen nehmen. Aber erzähl mal, wie ist es, mit Harald Glöckler in der Jury zu sitzen?
Sensationell.
Versteht ihr euch gut?
Wir verstehen uns sehr gut.
Ja?
Ja. Und das ist ja, weißt du, das ist ja auch so ein Ding, so ein Mysterium, wenn die Leute sagen so, also naja, es gibt so ein paar Kandidaten, die dann sagen, ach, der Wendt und der Glöckler, die verstehen sich ja eigentlich auch gar nicht. Mhm. Die, nee, wir verstehen uns super. Und das Ding ist ja immer, dass die Leute ja gar nicht mitkriegen, was passiert, wenn die Kamera nicht läuft. Das klingt jetzt total.
Was macht ihr denn da?
Na, was wir da machen zum Beispiel, wir gehen zum Beispiel zusammen zum Friseur, zum Barber, machen wir unseren Ausflug. Er im roten Mantel, ich im Jogginganzug beispielsweise. Aber man hat halt Zeit miteinander, weil man lebt ja Tür an Tür. Und ich sag mal, wenn du wirklich mit einem Menschen viel Zeit verbringst, dann hast du ja nur, hast du eine Option, zwei Optionen. Du hast die Option zu sagen, ich bin Einzelgänger, mach gar nichts. Oder du sagst, wir sind hier gemeinsam und wir verstehen uns gut. Wie wäre es, wenn wir heute Mittagessen gehen? Und das ist halt unser Verhältnis so. Wir sehen uns, wir sind zusammen unterwegs. Wenn er irgendwo einlädt, dann bin ich mal da. Wenn irgendwo ein Event ist, dann sehen wir uns da wieder. Und das ist halt eigentlich cool. Was man wirklich, ich habe immer gesagt, ist für mich die wirklich wichtigste Grundlage ist, wenn du ein Format machst und nicht als Kandidat, sondern in dem Fall wirklich in wichtiger Position. Und du bist in so einer kleinen Jury und du hast im Endeffekt nur eine Handvoll Team sozusagen, mit denen du wirklich eng bist, dann ist das Wichtigste, dass du dich mit den Leuten verstehst. Weil wenn die Atmosphäre scheiße ist, dann ist alles furchtbar.
Und man darf ja nicht vergessen, die Leute sehen eine Folge einer Staffel, aber die Produktion geht ja über mehrere Wochen. Also man sieht sich ja jeden Tag.
Monate.
Oder Monate sogar.
Ja, da kannst du, weißt du, das ist eben genau das. Wir sind in Istanbul. Wir leben zusammen, nicht jetzt in einer Wohnung, aber wir sind eben in einem Gebäude gemeinsam, Tür an Tür. Und wenn du da dann denkst, so, irgendwie sind wir Spinnefeind oder wir sind uns nicht fein, du kannst dir natürlich aus dem Weg gehen. Aber du willst ja auch mal mit Menschen dich austauschen. Und wenn man sich privat gut leiden kann, dann macht die Arbeit auch 10-mal mehr Spaß, weil man weiß, man kann sich auf die Person verlassen und man ist gewertschätzt und man wird gesehen und man wird auch entsprechend gut behandelt. Und dann macht es auch viel mehr Spaß.
Nichtsdestotrotz hast du ja aufgehört, Juror bei Meister Rock zu sein.
Ne?
Warum denn?
Naja, ich meine, ich war in Istanbul, jetzt muss ich gerade selber überlegen, 5 Monate.
Und bin so lange geht die Produktion?
Ja,
5 Monate.
Die erste Staffel waren 104 Shows. Das sind auch anstrengende Tage. Also man muss ja schon sagen, es ist jetzt nicht, dass du sagst, so ich gehe jetzt dahin und mache jetzt ratzfatzfitz. 2 Stunden dauert die Show. Sehen ja viele auch und sagen, naja, das ist ja ein easy Job, ne? So eine Show dauert 2 Stunden, dann machen die 2 am Tag. Das sind ja nur 4 Stunden. Ja. Und wer bemalt das? Ich meine, die Ruine muss ja auch morgens zurecht gemacht werden. Da muss mal Farbe dran anziehen, dann muss ich wieder umziehen, dann muss ich ein bisschen vorbereiten, was das Thema und so. Sind schon lange Tage, kann man wirklich sagen. Und ich war 5 Monate da und dann war im Februar 25, haben wir die letzten Folgen aufgezeichnet. Genau, Februar 25. Und dann war es für mich so, dass ich natürlich Salonretterprojekt hatte, dass ich auch andere Sachen hatte, die quasi weitergegangen sind. Und es war bei der zweiten Staffel so, dass die nahtlos angeschlossen hat. Das heißt, es war ein Tag frei. Und dann ging es weiter mit Staffel 2. Und dann war es für mich zu sagen, okay, jetzt bin ich erstmal raus und mache andere Dinge und kümmere mich um andere Sachen. Dann kam ja Natascha Ochsenknecht, die das ja auch super gemacht hat, die ja da auch wirklich performt hat. Und dann war es mal eine andere Besetzung, hat mal ein bisschen frischen Wind reingebracht. Ist ja auch ganz cool, wenn man so eine Sendung so ein bisschen Dynamik hat. Ja, und dann geht's ja weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter.
Und wir alle können uns an die ganzen Reels erinnern, die während der Sendung durch Social Media hoch und runter gingen.
Ja, ich werde nie vergessen.
Immer diese Ausschnitte und Mann!
Mann werde ich nie vergessen. Mann werde ich nie vergessen. Das war die Szene mit unserer lieben Greta. Die lebt ja in Singapur und war ja auch bei Fight for Paradise auf Netflix und so dabei. Und ich werde das nie vergessen. Wir saßen in der im Jury-Line-Up. Larissa Marold saß außen, dann saß Herr Glöckler. Und dann saß Sandra Bauknecht neben mir und dann saß ich da. Und als Harald auf den Tisch geschlagen hat und Mann gerufen hat, dieser Tisch hat so vibriert. Und es ist in der Mitte, ist wie so ein Kabelschacht in der Mitte von unserem Pult, wo auch so ein Kabel durchliegt. Und da wird dann halt immer drüber gewischt, wenn dann das Studio sauber gemacht wird, dann kommt eine Folie drüber und der hat so fest da auf den Tisch geschlagen, dass bei Sandra Bauknecht so eine richtige Staubwolke aus dieser Fuge rausgekommen ist. Und das sah wirklich so aus, als hätte einer so einen Disco-Nebelknopf gedrückt. Das hat man im Fernsehen nicht gesehen. Aber Sandra hat sich da zu mir geredet, gesagt, was war das denn jetzt? Ich sag, naja, das war jetzt ein bisschen für unseren Kreislauf wieder.
Also
Aufschwung zu bringen.
Der Move war wirklich iconic. Also ich glaube, da werden wir auch noch in 10 Jahren drüber reden.
Das war so lustig.
Also wirklich, ich hab ja erstmal nur den Ausschnitt gesehen, dachte, jetzt muss ich mir die Folge angucken. Was ist da passiert?
Weißt du, dann haben wir ja auch bei mir in der Garderobe, wir haben unsere Garderoben halt alle Tür an Tür und die Kandidatinnen sind in einem separaten Gebäude und haben da ihre Umkleidekabinen. Und meine Garderobe ist leider immer vis-à-vis direkt auf der anderen Seite gewesen von unserem Styling-Fundus. Mhm. Wo du dann so Glitzerbroschen und so ein Zeug alles kriegst. Mhm. Für mich jetzt nicht so unbedingt die ideale Requisite dann. Aber da sind dann eben manche Mädels auch hingegangen. Unter anderem eben auch diese Greta, als wir das Thema Halloween hatten. Mhm. Und dann hat sie halt sich da die Sachen alle geholt, weil sie nichts hatte. So. Und Harald ist auf der einen Seite schräg von dieser Garderobe, ich auf der anderen Seite. Und wenn wir uns dann mal unseren Kaffee holen oder uns mal zum kurzen Plausch treffen, läuft man da vorbei. Und wenn er natürlich in dem Moment zu mir in die Garderobe kommt, um mich zu fragen, ob ich auch noch einen Kaffee trinke mit ihm und wir uns noch einen Kaffee besorgen, und er sieht, dass sie da gerade ihr Zeug zusammencrossed. Mhm. Ja, in der Sendung hat sie dann gesagt, das Outfit passt nicht, weil sie hat leider ein bisschen abgenommen oder zugenommen. Und dann hat er gesagt, das stimmt nicht, du lügst, ich habe dich im Fundus gesehen. So, und das war ja dann die nächste Geschichte. Mhm. Jetzt lügst du schon wieder. So, war halt die nächste Eskalation. Ich meine, wenn du mit dem Feuer spielst.
Ja, und flunkern sollte man prinzipiell nicht tun. Dann naja, sagt die Wahrheit.
Wenn du erwischt wirst, ist es halt peinlich. Ja, ne, ich sag immer, spielst du mit dem Feuer? Oder geh nicht in den Rosengarten, es ist Frühling, mein Kind. Am Ende ist mir immer eine Sache unheimlich wichtig. Egal, wie wild es manchmal in der Sendung war. Es ist so, dass am Ende des Tages man sich ins Gesicht gucken kann, man niemandem wirklich böse ist. Weil es ist ja, und das muss man sich immer vor Augen halten, eine Unterhaltungsshow. Und wenn du das weißt und du auch weißt, keine Ahnung, wenn ich draußen stehe mit meinem Cappuccino in der Sonne, du kannst zu mir kommen, dann können wir reden. Wenn du mit irgendwas nicht zufrieden warst, dann sag mir, Mensch, das war schlecht. Wir hatten die Situation, da hat Greta mich kritisiert. In der nächsten Show habe ich mich bei ihr entschuldigt. Mhm. Weil ich sage, du hast recht, das war ein Schritt zu weit. Da habe ich einen Schuss weit übers Ziel hinaus gemacht.
Ich kann mir das so ein bisschen vorstellen wie so Fußballer auf dem Feld. In 90 Minuten bist du der größte Feind. Aber ja, nach dem Spiel gibt man sich die Hand, geht noch ein Bierchen trinken und alles ist gut.
Ja, es gibt doch dieses Lied, kennst du das? Es flackert das Licht, dann kommt die Musik, auf der Tanzfläche herrscht Krieg.
Ja, so, stimmt. Ist es nicht von den Atzen oder so?
Die Atzen, mhm. Ja. Auf der Tanzfläche herrscht Krieg. Schwitzende Menschen, Basstherapie, wir machen Strobo-Party. Das ist es halt, ne? Es ist, in dem Moment ist diese Sendung, ist der Kampfplatz. Und wenn alles fertig ist, dann gibt man sich die Hand und dann ist wieder Frieden.
So, jetzt haben wir dich ja schon ein bisschen kennengelernt, was du so tust, was du so machst. Wir schwenken jetzt mal dann aber rüber zu der Rubrik Die unfragbaren Fragen. Fangen wir an, bist du bereit?
Ich weiß es nicht so genau. Bin ich bereit? Ja, bin ich.
Ja, du bist bereit.
Ja, ich bin sowas von bereit.
Was ist das Komischste, was du jemals im Internet bestellt hast?
Ein Dildo für meinen Nachbarn.
Ja? Warum für deinen Nachbarn?
Weil ich den in eine peinliche Situation bringen wollte zum Geburtstag.
Nein.
Doch, als anonyme Bestellung.
Und er hat es aufgemacht und wusste gar
ja,
nicht.
Ja, aber ich fand's lustig.
Warst du dabei, als er ja, das natürlich. Paket aufgemacht
klar,
hat?
Klar, war ja als Geschenk verpackt.
Essen im Restaurant mit Freunden oder Partner ist egal. Getrennt oder zusammen zahlen?
Zusammen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, wir zahlen alle einzeln und der arme Kellner oder die Kellnerin steht dann da und muss dann da alles einzeln ausrechnen. Mhm. Ich bin immer so, meistens ich lade ein, dann lädst du ein, immer abwechselnd, finde ich gut.
Irgendwann gleicht sich's ja aus.
Ja, du musst aufpassen, ne? Es gibt natürlich auch die, wenn immer wir zahlen abwechselnd, dann wird immer, wenn du zahlst, das Teure genommen und wenn die zahlen, das Billige.
Aber auch die, das?
Kann man
ist
auch
ja
aus dem Freundeskreis rausschmeißen.
So,
das
ja,
braucht man nicht.
Ja,
da braucht ja, man sich nicht mit beschäftigen. Dann.
Nee. Wie ausgeprägt ist denn dein Egoismus?
Ich bin überhaupt nicht egoistisch. Leider.
Wärst du gerne ein bisschen mehr egoistisch?
Ich wäre gerne mehr egoistisch. Die Leute, die mich wirklich privat kennen, wissen, und das ist wirklich, das ist eigentlich was, was ich bei mir als Schwäche bezeichne, aber auf der anderen Seite irgendwie auch als Stärke. Mir ist immer wichtig, dass es den Menschen in meiner Umgebung gut geht.
Das heißt aber, du stellst dich dann öfters hinten an.
Ja. Aber das mache ich nicht, weil ich das Unterwürfige gut finde oder so, sondern weil ich einfach sage, ich habe, was ich brauche und wenn ich irgendwas brauche, dann kann ich mir das auch erfüllen, ohne irgendwie darauf sparen zu müssen oder irgendwas. Deswegen erfülle gerne anderen Leuten auch Träume oder Wünsche.
Welche Fragen bekommst du in Interviews am häufigsten gestellt? Die werde ich dann natürlich auch fragen.
Eine der meistgestellten Fragen ist, was könnte ich denn an meinen Haaren verändern? Mhm. Das ist immer eine Frage, die ich nie beantworte, weil ich immer sage, warum soll ich jetzt kostenlos eine Friseurberatung machen? Da habe ich keinen Bock. Und ja, mache ich ja auch im Alltag nicht mehr. Und dann ist ein Satz, den ich ganz oft höre, ach du Scheiße, sind sie klein. Ich hatte sie mir viel größer vorgestellt.
Echt?
Mhm. Jedes Mal.
Aber das ist ja auch gemein, wenn man das dann so direkt sagt, oder?
Mhm. Ich finde es gut.
Klar.
Außen klein, innen groß.
Hast du ein Lieblingswort, was du sagst?
Scheiße.
Ja?
Ja.
Wie oft am Tag?
Oft.
Unzählbar.
Scheiße, ich finde das ist scheiße, ach du Scheiße, das kommt so oft vor, das ist wirklich, dann, wenn ich das bezahlen müsste, dann wäre ich, glaube ich, bankrott.
Sparfuchs oder Verschwender?
geizig.
Das, der passt ja richtig gut ins Schwarmländle.
Na, ich bin schon geizig in den richtigen Situationen. Also ich bin keiner, der jetzt die Kohle aus dem Fenster schmeißt, weil ich sage immer, haben kommt von halten. Wenn du Geld ausgibst, dann ist für mich immer wichtig, guck, wofür du es ausgibst.
Bedacht.
Bedacht. Mhm. Und nicht, ich mache jetzt das, alles brauche ich nicht. Da achte ich schon drauf.
Wenn man dich erreichen will, lieber per Anruf oder WhatsApp?
Kommt drauf an.
Auf was?
Manche gar nicht. Andere auf WhatsApp. Ich hasse Sprachnachrichten.
Ja?
Oh, wie die Pest. Ich höre sie nie ab. Wenn du was willst, ruf mich an. Ich habe in meinem Handy solche Kandidatinnen, die dann, oder auch Kandidaten. Das geht dann los mit, hallo mein Lieber, wie geht's dir? Du, ich mach dir mal kurz eine Sprachnachricht. Und dann sehe ich, es kommen noch 8:31 und ich denke mir, das ist nicht kurz, das ist ein Halbtagsjob. Mhm. Habe ich keine Zeit für. Und dann schreibe ich zurück, schreib mir doch kurz mal, um was es geht. Weil ich hasse das wie die Pest.
Ja, da bist du aber auch nicht der Einzige. Es gibt echt einige, die Sprachnachrichten hassen.
Aber ich liebe telefonieren. Stundenlang.
Wie lange brauchst du, um dich ready für den Tag zu machen? Bist du einer, der lange im Bad braucht?
Ich brauche 10 Minuten.
Was?
Ja. Ich dusche, schrubb, alles so gründlich sauber gemacht. Dann wird das abgetrocknet. Dann schmeiße ich mir Concealer unter die Augen, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Haare brauche ich nicht viel stylen, weil sie ja kaum noch da.
Ach.
Naja gut, ich meine, das, was noch da ist, das ist schnell trocken. Das geht, weil, vom, weißt du, der Schritt aus der Dusche zum Spiegel, sind die Haare trocken. Und dann war es das. Dann ist der Drops hier lutscht, dann ist die Sache durch. Bisschen Parfüm drauf verspritzt, damit auch alle sich umdrehen, wenn du vorbeiläufst. Mhm. Und das war's.
Was würdest du deinem früheren Ich heute raten?
Mach alles so wie bisher, aber sei noch ein bisschen arroganter.
Würdest du beim Dschungelcamp mitmachen, wenn du eine Anfrage halten würdest?
Ja, ich wollte immer schon mal Känguruhoden essen. Um Gottes Willen, das war ein Scherz.
Ich war ein Witz. Es war ein schmaler Grat zwischen, meint das jetzt ernst?
Nee, um Gottes Willen. Das ist wirklich das, wo ich auch am meisten Respekt vor habe. Es gibt zwei Sachen, vor denen habe ich panische Angst. Mhm. Höhe, ganz schlimm. Also wenn du mich irgendwo hängst oder ich abspringen muss, wäre mein Horror. Und Zeug essen, weil ich weiß, also so Insekten und so, habe ich kein Problem. Aber wenn das irgendwas Ekelhaftes ist, Hirn oder so, da wäre bei mir, da würde ich sagen, m-m. Aber ansonsten finde ich, es ist, ich bin ein Star, holt mich hier raus, ist ein sensationelles Format. Und es ist ja auch definitiv eine der Super-Shows im deutschen Fernsehen. Ja. Also ich sag mal, wer da eine Anfrage bekommt und sagt, nee, ich würde es nicht machen wegen der Kohle, ich würde es machen, weil ich es witzig finde, weil ich die Show cool finde. Ja.
Ich glaube, du testest dich auch ein Stück selber. Natürlich ist das Geld und das Preisgeld nicht schlecht.
Nee.
Aber ich glaube auch mal, die Grenzen von sich selber so in diesen Situationen kennenzulernen, ist doch krass.
Das finde ich ja immer so cool, wenn die Leute an diesen Shows teilnehmen und alle sagen, tja, sie ist ja nach der ersten Folge rausgeflogen. Ich denke mir, ist ja eigentlich geil. Hast Kohle kassiert, bist direkt raus,
und
geht dir keiner auf den
Urlaub.
Sack und hast no one off.
Ja?
Und chillst da, deine Plattform ist doch perfekt. Mich wird das nicht stören.
So, das waren die Fragen.
Das war harmlos.
Ja, oder?
Ja.
Ich habe dich ja schon mal vorgewarnt wegen meinem Musikquiz, was ich da für dich vorbereitet habe. Aber natürlich habe ich bei dir eine Besonderheit. Es geht bei dir nicht um Songtitel, die du erraten musst, sondern um Intros von Sachen, die im Fernsehen laufen.
Oh, heilige Mutter. Ich sag dir, es könnte passieren, dass ich keinen einzigen kenne, aber wir machen das.
Dann fangen wir mal mit dem ersten an.
Ich weiß es nicht.
Kann dir einen Tipp geben.
Ja, sag mal
Tipps.
Es geht
in der Sendung auch um Mode.
Ist es Shopping Queen?
Ja!
Ah!
Das ist das Intro von Shopping Queen.
Ich gucke ja nicht viel Fernsehen. Mhm. Ich bin ja tagsüber, wenn das läuft, bin ich meistens im Studio und wir zeichnen irgendeine Sendung auf. Also ich guck's nicht, auch wenn es eine geile Sendung ist und Guido Maria Kretschmann natürlich mega ist als Typ. Jetzt wissen wir es, Shopping Queen.
Dann gehen wir mal über ins Zweite. Es ist hier vielleicht jetzt ein bisschen schwieriger.
Oh Gott, das war doch jetzt schon schwierig.
Es könnte jetzt auch vielleicht ein bisschen schwieriger werden.
Es ist eine Talk- oder eine News-Show. Ist das Lanz?
Nee.
Ist es Anne Will?
Nee.
Maischberger?
Wir sind auf den privaten Sendern.
Dann ist es Stern-TV, ist es nicht. Das weiß ich. Nee.
Kommt auch nicht abends.
Hä? Ist es Punkt 12? Nee. Na, mach das nochmal. Hier ist Punkt 12 mit Katja Burkhardt. Stimmt. Es ist der Jingle von Punkt 12, der Opener. Ja.
Punkt 12, wo auch die Salonretter kommen, oder?
Genau. 13:30.
So, jetzt aber.
Oh, nee.
Das wirst du wissen.
Das ist der Dschungel.
Ja! Und dann folgt schon die vorletzte Rubrik, die heißt Ungefiltert. Das bedeutet, du darfst uns natürlich irgendeine Macke oder eine Eigenschaft verraten, die sonst fast keiner von dir weiß. Hast du da was?
Habe ich eine Macke? Also, ja, habe ich bestimmt. Aber wahrscheinlich mehrere als eine. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage.
Ich zum Beispiel, ich finde das so eklig, wenn eine Dusche Duschvorhänge hat, weil ich nasses Plastik unglaublich ekelhaft finde. Allein wenn eine Tüte in der Pfütze oder so liegt, da kriege ich Gänsehaut. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das so ekelhaft.
Ja, es gibt was, was ich überhaupt nicht abkann.
Was?
Eine Sache, da kriege ich die Krise, wenn ich dran denke.
Was?
Wenn du duschen warst oder du warst irgendwo schwimmen oder irgendwas und du hast diese Granny-Finger, diese Schrumpelhände. Und du packst dann zum Beispiel ein weißes Blatt Papier an. Oder auch dieses Kreidegefühl. Kreide, wenn jemand schreibt zum Beispiel mit sowas an so einem Whiteboard, irgendein Scheiß. Das hasse ich wie die Pest. Aber das ist das eine. Was ich gar nicht abkann, ist, wenn ich irgendwo bin und es hängt was schief.
Es sagt dein innerer Monk,
da
so kriege
ich die Krise.
Nicht.
Ja. Und ich habe das teilweise, wenn ich mich langweile, zum Beispiel beim, das ist auch so eine, das ist ja schon, das ist schon eigentlich das therapiebedürftig. Wirklich.
Wir können alles behandeln.
Ich sag dir, dann sind zum Beispiel jetzt auch hier im Studio, ne, du hast jetzt hier diese Lamellen. Ich zähle. In der Arztpraxis, kennst du es, wenn die diese Lamellenjalousien haben, diese Rollos da?
Ja.
Dann sitze ich da und dann habe ich nichts zu tun. Und dann gucke ich mir das an und dann denke ich mir, ach guck mal, es sind 11. Ah, da sind es 9. Das ist ja nicht gleich. Sowas mache ich schon, ja, ja.
Ach, verrückt.
Das ist wild. Man könnte jetzt sagen, das ist schon sehr verhaltensauffällig. Aber das ist mir egal.
Hast du noch eine Marke?
Ich habe so viele Marken, glaube ich.
Dann war das schon die Rubrik. Die schließen wir jetzt einfach mal mit dem ungefiltert XXL. War ja XXL.
Ja.
Und gehen weiter in die allerletzte Rubrik. Und dann ist nämlich unser Podcast auch schon vorbei.
Schade, ne?
Und die heißt nämlich, was geht ab? Was hast du denn gerade so für Projekte? Jetzt irgendwas, wo du sagst, ah ja, da könnt ihr mich treffen, da bin ich am Start.
Gibt natürlich dann eben auch noch Dreharbeiten für Salonretter. Es gibt noch andere Sachen. Ich habe ja in der Corona-Zeit so ein paar Apartments übernommen, einen Ferienpark in der Eifel. Das ist was, was im Sommer dann wieder Aufmerksamkeit bekommt. Und ansonsten bin ich natürlich in Luxemburg auch politisch aktiv. Bin ja in die Politik gegangen vor 2,5 Jahren. Da sind viele Termine, weil ich eben auch in der Gemeinde in mehreren Posten in sogenannten Kommissionen sitze, wo Sitzungen sind, wo natürlich dann auch an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen werden muss. Und sonst sieht man mich eigentlich mal in der Stadt, mal auf Sizilien, eben wo auch immer. Und ich sage immer, wenn irgendjemand mich sieht und sagt, ey, ich will den mal anquatschen, einfach machen. Weil man hat nichts zu verlieren. Wenn ich keine Zeit habe, sage ich, ich habe gerade überhaupt keine Zeit. Aber ansonsten bin ich jetzt sehr kommunikativer Mensch. Ansprechen, plaudern und dann sieht man ja, ob man mich mag oder nicht. Ich sage immer so, für ein nettes Hallo, die 1,5 Sekunden, die hat jeder.
Ja.
Und wenn er sie nicht hat, dann hat er die Wertschätzung für die Leute nicht. Weil ich sag mal, wir sind ja auch wir, die in den Medien sind oder die in der Politik sind oder wo auch immer, sind ja nur da, weil Menschen uns dahin gebracht haben. Wenn keiner guckt, wenn keiner einschaltet, wenn keiner dich abonniert oder in Social Media dir folgt oder wie auch immer, hat ja jeder sein anderes Business. Wenn da keiner dich nach oben hebt, dann kommst du nicht nach oben. Und dann muss man, finde ich, auch da die Wertschätzung haben und sagen, ich bin da, weil ihr es gemacht habt. Und das ist, finde ich, eine Grundbasis.
Das war der perfekte Schlusssatz. Andreas, freut mich ganz arg, dass du heute hier warst. Ich hoffe,
Vielen
du
Dank.
Hattest auch Spaß.
Ich hatte viel Spaß, sehr viel Spaß sogar. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht mit dir.
Und wir wünschen euch jetzt allen da draußen noch einen wundervollen Tag.
Das machen wir aber sowas von. Danke dir.
Ciao, ciao.
Ciao.